Wessen Tochter bist du?
Ich bin die Tochter des Oho Yamatsu Minokami. Ich heiße Konohana no Sakuyabime.
Zwei Liebende begegnen sich zum ersten Mal. Der Himmelsenkel und seine zukünftige Braut. Die Geschichte dieses Paares berichtet das Nihon Shoki, die Annalen Japans. Das Nihon Shoki wurde 720 verfasst und erzählt die Mythologie des japanischen Kaiserhauses. Die Sonnengöttin befiehlt ihrem Enkelsohn, vom Himmel herabzusteigen, um das Land der frischen Ähren und der reichen Schilfgefilde zu regieren, das heutige Japan. Als der erlauchte Enkel versonnen am Meeresstrand seines neuen Reiches spazieren geht, trifft er ein junges Mädchen. Von ihrer Schönheit bezaubert, fragt er sie, wer sie sei. Die schöne Sakuyabime ist die menschliche Personifizierung der Kirschblüte. Die große Berggottheit Oho Yamatsu Minokami ist der Vater der Prinzessin Kirschblüte. Als der Himmelsenkel den Berggott um die Hand seiner Tochter bittet, schickt ihm dieser nicht nur Prinzessin Kirschblüte als Braut, sondern auch deren ältere Schwester, Ihanaga Hime, Prinzessin lange während wie der Fels.
Der erlauchte Enkel fand die ältere Schwester hässlich, nahm sie nicht zur Frau und schickte sie zurück. Ihanaga Hime aber war aufs Äußerste gekränkt und sprach den Fluch: Hätte der Himmelsenkel mich nicht verschmäht, sondern mich zur Gattin gemacht, so hätten die Kinder, die zur Welt kommen, ein langes Leben. Es wäre so dauerhaft wie der harte Fels. Doch er hat allein meine jüngere Schwester zur Gattin genommen. Also werden die Kinder, die zur Welt kommen, den Baumblüten gleich verwelken und abfallen. Das ist der Grund, weshalb das Leben der Menschen dieser Welt so kurz ist.
Prinzessin Kirschblüte gebiert dem Himmelsenkel die ersehnten Söhne. Somit ist die Kirschblüte in Gestalt der Prinzessin eine Ahnherrin des japanischen Kaisers und seiner Untertanen. Ihre Schwester symbolisiert den unverwüstlichen, aber toten Fels. Die blühende Schönheit der Prinzessin Kirschblüte dagegen ist Ausdruck von Fruchtbarkeit. Doch Fruchtbarkeit und Verfall, Leben und Tod sind durch den Fluch der eifersüchtigen Felsschwester unlösbar miteinander verwoben.
Sakura, o Kirschblüten, sieh nur der Frühlingshimmel, wohin du blickst. Ist es Nebel oder sind es Wolken? All der Duft und die Farben. Kommt, kommt, wir wollen hingehen und uns an dem Anblick weiden.
So der Text des Volksliedes Sakura Sakura. Sakura no Hana wird die Kirschblüte auf Japanisch genannt. Die atemberaubende Schönheit der Kirschblüten dauert meist nur wenige Tage. Wenn die Blüten am schönsten sind, ist auch bereits die Zeit gekommen, da sie abfallen müssen. Die japanische Kirschblüte wird heute nicht nur in Volksliedern besungen. Man findet sie zum Beispiel auch als Dekor auf geschmacklich fragwürdigen Hello Kitty-Tassen. Das Anzeichen für einen kulturellen Niedergang? Was würde die Sakura no Hana selbst darauf antworten, wenn man sie fragen könnte? Sie würde wohl eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von Leben und Tod, die mal klingt wie ein Liebesroman, mal wie ein blutiges Kriegerepos und die erzählt, wie aus einer kleinen Blüte das Symbol einer Nation wurde. Zu der Zeit, als die Erzählung der schönen Sakuyabime niedergeschrieben wurde, galt die Bergkirsche als heiliger Baum, obwohl seine Früchte für Menschen ungenießbar sind. Die Bauern in einigen Regionen Japans glaubten, der Berggott schwebe auf Kirschblütenblättern ins Tal, um für eine reiche Reisernte zu sorgen. Mit Festgelagen unter Bergkirschen baten die Menschen um Erntesegen. Hanami, Blumenschauen, werden die Picknicks unter Kirschbäumen heute genannt.
Als ich klein war, da haben wir mit dem Kindergarten und später mit der Grundschule Kirschblütenausflüge gemacht. Ungefähr eine Stunde von unserer Schule entfernt gab es einen Park mit wunderschönen Kirschbäumen, der oft das Ziel dieser Ausflüge war. Wir saßen dann gemeinsam unter den Blüten, haben Picknick gemacht und getanzt.
Erinnert sich die 65-jährige Hanako Mori. So sittsam wie auf einem Grundschulausflug ging es bei den Kirschblütenfesten des Altertums nicht zu. Tanz und Gesang waren schon immer Bestandteil des Blütenfestes und ursprünglich Teil der religiösen Riten. Die Schönheit der Frauen verglich man mit der Schönheit der Sakura no Hana und unter den Blütenwolken erwachten Frühlingsgefühle.
Kirschblütenfarben, mein Schwarm, der mich nicht beachtet. Kirschblütenfarben röten sich meine Wangen, sobald unsere Blicke sich treffen. Doch ach, es ist alles vergebens. Kein Gespräch will zwischen uns entstehen. Die Blüten der Liebe in meinem Herzen blühen in solcher Pracht, dass es sich kaum in Worten sagen lässt.
Die aufknospenden Kirschblüten als Sinnbild der erwachenden Sexualität. Davon singen in Japan noch heute Popbands, wie die ganz in rosa gewandete Girlgroup Morgenmädchen. Doch der Text lässt auch die schmerzliche Seite der Kirschblüten erahnen. Was, wenn der Schwarm für die kirschblütenfarben erröteten Wangen nur ein müdes Lächeln übrig hat? Was, wenn einen die Liebste allein im Blütenregen stehen lässt? Im 6. Jahrhundert gelangte der Buddhismus über China und Korea nach Japan und mit ihm das Bewusstsein, dass die Leidenschaften dem Menschen nichts als Leiden bereiten und dass letztendlich alles vergänglich ist.
Die Vergänglichkeit ist eine der buddhistischen Grundwahrheiten, wo eben gesagt wird, also das, was wir glauben als unsere Identität, unser Selbst zu kennen, als die reale Welt zu kennen, das ist eigentlich, sind es Vorspiegelungen unseres Geistes. Ja. Wir werden geboren, glauben, eine Existenz zu haben, und die zerfällt einfach mit dem Moment unseres Todes. Das heißt also, die Vergänglichkeit ist einer der Kernpunkte, die der Buddhismus überhaupt als Wahrheiten anerkennt.
Professor Dr. Steffen Döll, Experte für japanischen Buddhismus an der Universität Hamburg. Im Frühling verwandelten ganze Alleen von eigens gepflanzten Kirschbäumen die Residenzstadt des Kaisers, das heutige Kyoto, in einen Blütentraum. Ein Blütentraum, der im Sinne des Buddhismus nur eine vergängliche Illusion war, die im Frühlingswind zerstob.
In jedem Frühjahr erblühen sie in voller Pracht, doch wir betrachten sie, wissend, dass es unser Los ist, sie fallen zu sehen.
So melancholisch dichtete man am japanischen Kaiserhof. Der Palastkomplex war eine Welt für sich, in der Männer wie Frauen in Kunst und Poesie schwelgten. Der Hofadel des 11. Jahrhunderts glaubte, am Vorabend einer Endzeit zu leben. In der buddhistischen Endzeit, dem Mappo, verliert das Gesetz Buddhas an Kraft. Erleuchtung ist in dieser Untergangswelt unmöglich. Eine melancholische Grundstimmung lag über dem prunkvollen Leben der Palastbewohner. In keinem anderen buddhistisch geprägten Land der Welt wird die Kirschblüte als Symbol der Vergänglichkeit gesehen. Nirgends sonst wird ihre Schönheit so gefeiert wie in Japan.
O Kirschblüten, wir wollen sie bewundern, bis sie fallen.
Mono no aware nennen japanische Literaturwissenschaftler heute dieses Gefühl der Wehmut, welches den Adel beim Anblick der Blüten überkam. Doch welche Dinge sind es genau, die vielen Japanern damals so wie heute das Herz zerrissen? Professor Steffen Döll.
Also das sind die ganz, ganz klassischen Bilder aus der japanischen Literatur, die da in den Sinn kommen. Das ist der Tau auf dem Ärmel zum Beispiel. Das ist natürlich die fallende Kirschblüte. Das ist das Herbstlaub, das langsam vom Baum fällt und sich dann anfängt zu verfärben, beziehungsweise ins Grau des Winters eben überzugehen. All das sind Situationen, wo man von Mono no aware sprechen würde. Ja. Also eben, wo die Schönheit des Augenblicks nicht erhalten bleibt, wo es ganz klar ist, dass dieser Augenblick vergehen wird und damit eben auch diese Schönheit vergehen wird. Und natürlich ist die Kirschblüte das herausragende Symbol des Mono no aware.
Der Anblick fallender Kirschblüten trieb auch gestandenen Regierungsräten Tränen in die Augen. Wer das Herzzerreißende der Dinge empfand, der galt als kultiviert. Die Kirschblüten mahnten den buddhistisch gebildeten Betrachter daran, dass alles endlich ist, auch das eigene Leben. Bis heute ist die fallende Kirschblüte ein beliebtes Symbol für den Abschied. Vor allem auch für den Abschied zwischen Liebenden.
Die Erinnerungen, die ich im Tanz der fallenden Kirschblüten verlor, sie kehren zurück. Alles ist so wie einst, der Duft, die Landschaft, der Wind. Nur du fehlst. Unter fallenden Kirschblüten begegneten wir uns. Unter fallenden Kirschblüten haben wir uns getrennt.
So dichtete kein Hofadliger des 11. Jahrhunderts, sondern die Band Ketsumeishi in ihrem Rap-Song Sakura. Die Furcht der Hofadligen, dass ihre Welt dem Untergang geweiht sei, war berechtigt. Im 12. Jahrhundert verloren der Tenno und sein Hofstaat die politische Gewalt. Wechselhafte Zeiten begannen. Kriegersippen kämpften um die Macht im Reich, bis um das Jahr 1600 Tokugawa Ieyasu Japan dauerhaft einte. Unter dem militärischen Titel Shogun übten er und seine Nachkommen die Herrschaft über Japan aus, während der Tenno und sein Hofstaat machtlos im Kaiserpalast vor sich hin lebten. Die Sakura no Hana jedoch blieb auch im Japan der strengen Samurai, die gefeierte Prinzessin Kirschblüte. Das Hanami, das Kirschblütenfest, wurde zu einem zentralen Ereignis des Jahres, an dem alle Bevölkerungsschichten teilnahmen, vom Mönch bis hin zur Geisha. Ukiyo, die fließende Welt, nannte man die Vergnügungsviertel jener Zeit, in denen Theater und schöne Frauen lockten. Der Begriff Ukiyo kam ursprünglich aus dem Buddhismus und erinnerte an die Flüchtigkeit der irdischen Sinnesfreuden. Die prächtige Kirschbaumallee im berühmten Freudenviertel Yoshiwara wurde zum Sinnbild dieser Ukiyo. Zahlreiche Holzschnittkünstler verewigten die sinnliche Anmut der Geishas unter üppig blühenden Kirschen. Nachts leuchteten die Blüten verführerisch im Schein der Laternen und ihr leises Abfallen gemahnte an das Schicksal der Frauen, die ihre Jugend der fließenden Welt opfern mussten.
Oh Herr Mond, wie schwer ist doch das Los der Frauen. Die Liebe, sie ist nicht mehr als ein Traum, ein Schneegestöber aus fallenden Kirschblüten.
Nicht nur die Freudenviertel waren eine Welt für sich. Ab 1639 hatte sich ganz Japan fast vollständig von der Außenwelt abgeschlossen. Das Shogunat wollte vor allem den Einfluss christlicher Missionare nicht länger dulden. Japan konnte sich nun ganz auf sich selbst konzentrieren. Seit Jahrhunderten hatte Japan die Kultur seines großen Bruders China nachgeahmt. Im 18. Jahrhundert bildete sich eine Gruppe patriotisch gesinnter Intellektueller, die nicht nur der Regierung des Shogun kritisch gegenüberstanden, sondern auch das übermächtige chinesische Erbe abschütteln wollten. In alten Schriften suchten sie fieberhaft nach der angeblich ursprünglichen Kultur Japans. Dabei stießen sie auf Geschichten wie jene vom Himmelsenkel und der Prinzessin Kirschblüte.
Fragt man dich, wie das Herz eines wahren Japaners beschaffen ist, deute auf die wilde Kirsche, die in der Sonne duftet.
So dichtete einer dieser heimatverbundenen Männer, der Gelehrte Motoori Norinaga. Er entdeckte die Kirschblüte als das Symbol des Japanertums schlechthin. Das Wesen der Japaner war in seinen Augen genauso strahlend schön und rein wie die Blüten der Kirsche. Motoori gab auch dem Gefühl des Mono no Aware seinen Namen. Für ihn hatte es nichts mit dem ausländischen Buddhismus zu tun, sondern war ein durch und durch japanisches Empfinden. Die Kirschblüte wurde im Bewusstsein der Japaner mehr und mehr zu ihrer Blume. Auch hartgesottene Samurai dichteten rührselige Verse auf die Kirschblüte und identifizierten sich mit ihr. So wie die Kirschblüte die erste unter den Blumen ist, so soll der Krieger der erste unter den Männern sein, lautete ein Sprichwort. Auch die Shogunatsregierung selbst ließ in den Städten zahlreiche Kirschbäume anpflanzen. Als Mitte des 19. Jahrhunderts Japan seine Isolation aufgab und Fremde zuhauf ins Land strömten, sahen sie Japan so, wie es sich selbst am liebsten sah, als Land der Kirschblüte. Doch viele moderne Japaner verbinden mit der Kirschblüte darüber hinaus die ganz persönliche Erfahrung des Erwachsenwerdens. Der Frühling ist in Japan die Zeit, in der das alte Schuljahr endet und das neue beginnt. Für die Schulabgänger, die in dieser Zeit mit einer Ausbildung oder dem Studium beginnen, bedeutet das Erblühen der Kirschbäume den Abschied von der Kindheit und den Eintritt ins Erwachsenenleben.
Jeder von uns tritt nun seine eigene Reise in die Zukunft an. In der Zeit, wenn die Kirschblüten blühen, ertönt von irgendwoher die Glocke der Hoffnung. Lasst uns gemeinsam die Treppe zum Erwachsenenleben emporsteigen und zurückwinken.
Mädchen, die ihnen mit Kirschblütenzweigen zuwinkten. Das war für viele Kamikaze-Piloten der letzte Abschiedsgruß, bevor sie noch im Frühjahr 1945, nur wenige Monate vor Japans Kapitulation, ihre Reise antraten. Eine Reise, die sie nicht in die Zukunft führte, sondern geradewegs in den Tod. Kirschblüte wurden die Flugzeuge genannt, auf deren Seite ein rosa Blütenemblem prangte und in deren Inneren sich eine Bombe befand. Die Aufgabe der Piloten war es, ihr Flugzeug geradewegs in ein feindliches Ziel hineinzusteuern und mitsamt der Bombe zu explodieren. Auch U-Boot-Piloten wurden von der Marine auf diese Weise eingesetzt. Die meisten der Kamikaze-Piloten waren Studenten, viele von ihnen zwangsrekrutiert. Die Militärpropaganda verglich die jungen Männer, die in der Blüte ihrer Jugend ihr Leben lassen sollten, mit abfallenden Kirschblüten. Die reine Schönheit der Sakura no Hana, sie sollte für die edle Gesinnung der Männer stehen, die gemäß der Tradition der Samurai Ehre und Loyalität über das eigene Leben stellten. In dem berühmten Buch Bushido, Der Weg des Kriegers, hatte der Philosoph Inazo Nitobe bereits im Jahr 1900 geschrieben:
Die Ritterlichkeit ist eine Blume, die auf dem Boden Japans so heimisch ist, wie ihr Symbol die Kirschblüte.
Die Kriegspropaganda machte sich diese Symbolik zunutze. Die Seelen der gefallenen Männer, so hieß es, würden weiterleben. In den Kirschblüten, die bis heute alljährlich im Yasukuni-Schrein in Tokio blühen.
Unter den Militärliedern, mit denen die japanischen Soldaten in den Zweiten Weltkrieg zogen, gab es auch ein Lied namens Kirschblütenkamerad. Oh je, ich kann gar nicht singen.
Du und ich, wir sind wie Kirschblüten desselben Jahrgangs und wir blühen beide im Garten der Militärakademie. In voller Blüte stehend sind wir entschlossen zu fallen, in Pracht und Schönheit zum Wohle des Vaterlandes. Du und ich, wir sind wie Kirschblüten desselben Jahrgangs, auch wenn jeder von uns an einem anderen Ort fallen wird. Eines schönen Frühlings werden wir wieder vereint sein. Im Yasukuni-Schrein, der Hauptstadt der Blumen, werden wir gemeinsam auf einem Baumwipfel blühen.
Genauso wie die Kirschblüte klaglos vom Baum fällt, so sollten auch die japanischen Männer ohne Zögern ihr Leben hingeben, zum Wohle des Vaterlandes. Längst nicht alle taten dies freiwillig, wie oft behauptet wird. Viele Piloten waren noch halbe Kinder, die dem Gruppenzwang nicht standhielten und aus Angst vor öffentlicher Demütigung in den eigenen Selbstmord einwilligten. Der Anblick fallender Kirschblüten, für den Vater von Yumiko Tachibana, war er gleichbedeutend mit quälenden Erinnerungen.
Mein Vater war in der japanischen Marine Ausbilder der Tokutai, der Kamikaze-Einheit. Er hat junge Männer trainiert, um sie dann in den Krieg zu schicken. Mein Vater hat später furchtbar unter dem Schuldgefühl gelitten, dass er für den Tod dieser Männer verantwortlich war. Dass es im Grunde er war, der sie umgebracht hat. Jedes Jahr am 15. August, dem Jahrestag von Japans Kapitulation, hat er schrecklich geweint. Als Kind habe ich immer gedacht, Vater hat doch so viele Fähigkeiten, er könnte doch so viel in der Gesellschaft bewirken. Aber diese Schuldgefühle haben ihn bis zu seinem Tod verfolgt. Er hat auch so gut wie nie über den Krieg gesprochen. Kirschblüten stehen für mich deshalb für die Kirschblütenkameraden. Wenn ich Kirschblüten sehe, dann muss ich unweigerlich an die Kriegserfahrung meines Vaters denken.
Sange, nannte die Militärpropaganda den Tod der Soldaten. Sange bezeichnet ein buddhistisches Ritual, bei dem Blumen verstreut werden. Doch das, was feindliche Soldaten nach einem Angriff von 8 Kamikaze-Fliegern zu sehen bekamen, hatte nichts mit der Schönheit gefallener Blüten gemein.
Hier und da fanden sie Fleischfetzen und andere Überreste der japanischen Piloten, Zungen, schwarze Haarbüschel, ein Gehirn, einige Arme, ein Bein.
Die Selbstaufopferung der Kirschblütenkameraden war vergebens. Japan musste kapitulieren. Wer heute ein Kirschblütenpicknick in Japan erlebt, der wird zwischen all den Sake-Flaschen und Sushi-Röllchen kaum Mono no Aware empfinden, geschweige denn an das Schicksal der Kamikaze-Piloten denken. Das Hanami ist ein freudiges Ereignis. Im Frühjahr 2011 war diese Freude durch die Tsunami-Katastrophe von Fukushima getrübt. Doch als einen Monat nach dem Beben die Kirschbäume in der Krisenregion zaghaft zu blühen begannen, ließen die Japaner in Internetblogs ihren Gefühlen für die Sakura no Hana freien Lauf.
Endlich bist du für uns erblüht. Den tagelang anhaltenden Nachbeben mit deinen zarten Zweigen trotzend. Wahrhaftig, die Kirschblüte der Hoffnung.
Der Fluch der Felsprinzessin scheint sich erfüllt zu haben. Doch auch wenn das menschliche Leben genauso vergänglich ist wie das der Blüten, so blühen die Kirschbäume doch jedes Jahr wieder und wecken Hoffnung auf einen Neubeginn.